Ich grüße Sie und euch sehr herzlich an diesem Morgen. Wir freuen uns, wieder hier in Uetersen zu sein, miteinander Gottesdienst zu feiern. Was war das für eine schöne Blütenfahrt hierher an diesem Sonnen- und Sonntag, wie herrlich. Und ich hätte mich gern noch schicker für Sie und euch gemacht, aber mein Jackett lässt von der Garderobe zu Hause herzlich grüßen. Wie hat jemand so schön gesagt, wir predigen ja auch Texte und nicht Textilien. Ja, so ist es dann manchmal. Und mit dem Text sind wir bei dem Bibeltext, bei dem Predigtext, den wir gehört haben. Heute würde man sagen, ein starkes Stück, oder? Dieses Kapitel 1. Mose 22 in unserer Bibel, in der Geschichte des lebendigen, gnädigen Gottes mit Abraham, den er segnen möchte, dem er alles zugesprochen hat. Und dann erwartet, fordert er das Opfer seines eigenen Sohnes. Was macht Gott da? Wie viel Opfer muss sein? Opfer, was ist das? Passt das heute zu uns? Kennen Sie den Unterschied zwischen einer Kollekte und einem Opfer? Bei einer Kollekte bekommt der Hund den Knochen. Bei einem Opfer das ganze Steak. Ja, ein Opfer ist zu spüren. Ein Opfer tut unter Umständen weh. Etwas abgeben, was weh tut? Warum? Wofür? In allen Religionen, interessanterweise, gibt es Opfer. Menschen bringen Opfer mit Geld, mit Einsatz, an Zeit, Kraft und Arbeit, unter Verzicht von Genussmitteln, soweit kennen wir das auch. Oft sogar auf Essen und Trinken wird verzichtet. Opfer mit Tieren, mit Kasteiungen, mit Orgien, sogar mit Menschen, mit Kindern. Ja, Kinder werden geopfert. Wie kann das sein, dass wir in einen Kult hineinkommen als Menschen, die wir doch das Leben lieben, oder? Der religiöse Mensch, der irgendwie in Rückbezug zu Gott lebt, ihn vielleicht gar nicht kennt, der spürt, und oft ist es auch der säkulare Mensch, der sagt, nee, Gott lieber nicht. Der Mensch merkt bewusst oder unbewusst, ich muss Dinge, die nicht so gut laufen, irgendwie wieder gut machen. Ein alter Kult. Teilweise furchtbar schreckliche Ausartungen, wie wir schon gehört haben. Und in diesen Kult des menschlichen Opferns hinein, bis hin zu Kindern und Menschen, meldet sich Gott zu Wort und geht dazwischen bei Abraham. Wir haben es im Predigtext gehört. Halt, stopp! Der Sohn, dein Kind, der Mensch wird nicht geopfert. Das macht Gott mit diesem Kapitel, und ich bin froh, dass es deswegen in der Bibel steht, ein für alle Mal deutlich. Das Erste, Gott sagt Opfer, ja, aber bitte kein Menschenopfer von uns Menschen. Ja, Gott will das Leben von uns Menschen schützen. Und darum geht er mit Abraham den damals üblichen Weg des Menschenopfers bis zu dem Punkt, als Abraham zustechen sollte. Und Gott greift aktiv ein, verhindert, ja, verbietet dieses Menschenopfer und verweist auf das Tier, das bereits in den Dornen hängt, um stellvertretend für Isaak zu sterben. Ihr Lieben, das ist Gottes große Menschenfreundlichkeit, die gerade im Kult hier die entscheidende Grenze zieht. Ich will kein Menschenopfer, sagt Gott. Aber ja, da meldet sich vielleicht bei uns zu Recht im Kopf eine Stimme zu Wort, auch in der Bibel gibt es das Opfer. Aber im Unterschied zu den menschlichen Religionen ist es in der Bibel nicht das Opfer, das die Menschen bringen, um Gott gut zu stimmen, um ihre Schuld abzubüßen, um irgendetwas gut zu machen. Nein, in der Bibel ist es immer das Opfer, das Gott selbst einsetzt für die Menschen, um die Schuld seiner geliebten Menschen zum Beispiel auf das Tier zu laden. Und darum haben die Priester bei dem Opferakt ihre Hände auf den Kopf des Tieres gelegt und dann wurde der Sündenbock erstochen, bis das Blut auf den Altar spritzte und dann wurde der Bock in die Wüste gejagt und die Schuld war so vergeben, mit dem Tier weggejagt und die Menschen von aller Schuld befreit. Halleluja, haben sie gerufen, gejubelt und sich gefreut. Doch was bald deutlich wurde, ein Tieropfer allein reicht noch nicht aus. Dies kann auch nur ein Symbol, ein Zeichen sein, um uns Menschen das Böse, unsere Schuld, die Bibel sagt Sünde, also das, was uns von Gott trennt und auch untereinander und uns selbst belastet, abzunehmen und unseren Tod, der die ewige Gottesferne ist, uns abzunehmen und selbst zu sterben. Hier an dieser Stelle muss schon noch jemand anders für uns eintreten als Mensch. Ein Tier ist nicht ebenbürtig zu uns. Es muss jemand eintreten, der uns, der mich vertreten kann. Und was Gott dem Isaak, dem Sohn Abrahams, erspart hat, das mutet Gott schließlich sich selbst, nämlich seinem eigenen Sohn Jesus Christus zu. Und das ist das Zweite. Gott vollbringt das Opfer für uns Menschen. Und zwar das Opfer für alle Menschen, aller Zeiten, an allen Orten, für immer und ewig. Wie mit dem Leiden und Sterben seines geliebten Sohnes Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha. Und dort hat es Jesus mit letzter Kraft und Stimme ausgerufen. Es ist vollbracht. Das Opfer für alle Menschen aller Zeiten, an allen Orten, für das, was uns von Gott trennt. Wir sind befreit, erlöst, mit Gott verbunden und versöhnt. Halleluja, dürfen wir einstimmen. Aber was es für Gott bedeutet hat, diesen Schritt, wir sprechen das so schnell aus und oft auch sehr selbstverständlich, dieses Opfer zu vollbringen, das macht uns dieses Kapitel in unserer Bibel, 1. Mose 22, von der Fastopferung Isaaks deutlich. Haben Sie vielleicht Parallelen aus dem Bibeltext herausgehört? Teilweise finden wir bis in die Formulierungen hinein Anklänge, die wir auch im Neuen Testament haben. Und ich möchte mich jetzt mal darauf einlassen, 1. Mose 22 und das Neue Testament, die Evangelien nebeneinander zu legen. Da lesen wir, wie sagt Gott zu Abraham? Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Wieso übrigens einziger Sohn? Was ist da mit Ismael? Den gab es ja schon vor Isaak bei Abraham. Nun, Ismael ist der Sohn, den Abraham von der Magd Hagar bekam. Isaak, und darauf legt Gott Wert, ist aber der einzige Sohn seiner Frau Sarah, den Gott für seine Geschichte ausgewählt hat. Gott fordert Abraham auf, diesen einzigen liebsten leiblichen Sohn, auf den Gott alle Verheißungen zum Heil der Menschen gelegt hat, jetzt herzugeben. Zeichenhaft fordert also Gott von Abraham das, was er viele Jahre später selbst vollbringen musste, seinen eigenen und einzigen Sohn herzugeben, der am Kreuz dann unschuldig sterben muss. Jesus wird nicht verschont, er muss sterben an Karfreitag. Und Johannes 3, Vers 16 beschreibt dieses Ereignis so. Und da klingt das mit dem einzigen Sohn an. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Eingeborenen, das ist seinen einzigen und geliebten und einzig geborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Weiter sagt Gott zu Abraham, gehe in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Wo ist dieses Land Moria? Wo liegt dieser Berg, auf dem Abraham seinen Sohn opfern soll? In 2. Chronik 3, Vers 1 im Alten Testament lesen wir da Erstaunliches. Und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen in Jerusalem auf dem Berge Moria, wo der Herr seinem Vater David erschienen war. Moria ist also der Tempelberg Jerusalems. Wo ist der Berg oder Hügel im Land Moria? Ich bin davon überzeugt, dass Gott Abraham schon direkt nach Golgatha geführt hat, wo Jesus viel später gestorben ist. Er hat seinen erwählten Abraham an den Ort geführt, wo er selber viel später das viel größere Opfer bringen wird. Es ist im Grunde genommen der vorweggenommene Karfreitag. Und Jesus sagt später seinen Jüngern, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird dort alles geschehen und vollendet werden, was von mir, dem Menschensohn, geschrieben steht. Das Neue Testament, ja Jesus selbst, gibt uns noch zum besseren Verständnis noch einen weiteren und ich finde sehr wesentlichen Hinweis. Jesus sagt, und das lesen wir in Johannes 8, Vers 56, Abraham wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Abraham sah den Tag Jesu. In dem Moment, als Abraham Isaak opfern sollte und Gott es dann doch verhindert, hat nach dieser Aussage von Jesus Abraham gesehen, was an Karfreitag geschehen sollte, dass Gott seinen Sohn für die Welt gibt. Erstaunlich, einen Weitblick, einen Panoramablick, den Gott dem Abraham in diesem Moment wahrscheinlich geschenkt hat. Und weiter lesen wir, am dritten Tag sah Abraham die Städte von Ferne. 3 Tage wandert Abraham mit seinem Sohn, also im Schatten des Todes, den Tod des Sohnes vor Augen, gequält von der zu erwartenden und unfassbaren Opferung, der Hingabe seines liebsten Sohnes. Und am dritten Tag ist das Ziel erreicht. Am dritten Tag bekommt Abraham seinen Sohn wieder zurück. Da wird ihm das Leben wieder geschenkt. Und am dritten Tag ist im Neuen Testament Jesus auferstanden. Da hat der himmlische Vater seinen geliebten Sohn, den er geopfert hat, wieder in das Leben gerufen, nachdem er 3 qualvolle Tage hinter sich hatte. Und Jesus spricht, siehe, ich war tot und bin lebendig und ihr sollt auch leben. Bei Abraham lesen wir weiter, Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Isaak, der geliebte Sohn, muss das Holz selber auf den Berg tragen, auf dem er dann geopfert werden soll. Auch von Jesus heißt es, und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte auf Hebräisch Golgatha. Und nachdem Jesus unter diesem Kreuz zusammengebrochen war, Kreuzesbalken, sollte Simon von Kyrene ihm das Kreuz tragen helfen. Und dann lesen wir bei Abraham weiter. Isaak sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Mein Sohn, antwortet Abraham, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Isaak stutzt und ist verwundert. Feuer, Holz, wo ist das Opfertier? Wo ist das Schaf? Abraham versucht es zu erklären und so drumherum zu reden. Gott wird sich schon ein Schaf ersehen. Viel später hören wir die Worte des Johannes des Täufers an der Schwelle vom Alten zum Neuen Testament, der Jesus ankündigt. Und er weist schon mit langem Zeigefinger, so hat es Grünewald auf seinem Isenheimer Altar dargestellt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt, Jesus. Jesus ist das Schaf, das Isaak vermisst und von dem letztlich Abraham spricht. Und Gott bringt schließlich sein eigenes, endgültiges, fehlerloses Opfer dar, Jesus Christus. Karfreitag pur. Und dann lesen wir weiter, und Abraham band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Jetzt steht die Opferung unmittelbar bevor. Der Vater legt den Sohn auf das Holz, bereitet alles zu, ihn herzugeben. Und wir, auch heute beim Lesen, halten den Atem an. Was für ein Moment für den Vater, was für ein Moment für den Sohn. Doch als Abraham aus Gehorsam Gott gegenüber bereit ist, alles zu geben, da greift Gott ein und sagt, lass es, das ist nicht mehr nötig. Und ich kann mir vorstellen, als Gott das zu Abraham sagt, blickt er im Himmel mit einem Augenzwinkern seinen eigenen Sohn Jesus an und sagt ihm, Jesus, das wird dein Weg sein, das wird deine Aufgabe sein, das wird dich treffen, dieses Opfer zu bringen. Und in den Evangelien lesen wir, und sie kreuzigten Jesus. Sie legten Jesus auf das Holz und auf das Holz nagelten sie ihn fest. Und Jesus sagt vorher zu Pilatus, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben her von Gott gegeben würde. Gott, der Vater selbst, legt also seinen Sohn auf das Holz, auf das Kreuz, opfert ihn willentlich und freiwillig als sein Liebstes für uns. Diese Stellvertretung ist Karfreitag. Und dann sagt Gott zu Abraham, nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast deinen einzigen Sohn nicht verschont um meinetwillen. Das lässt Gott Abraham sagen. Und es ist, als klinge noch nach, und nun will ich meinen Sohn nicht verschonen um deinetwillen. Und Gott macht es ernst auf Golgatha. Und der Apostel Paulus schreibt dazu im Neuen Testament, Gott, der auch seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sollte er uns, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Ihr Lieben, das ist die Währung der Liebe Gottes, die er schon eingelöst hat. Deswegen hat er uns unbedingt und immer lieb. Das ist Karfreitag, Bescherung von Gott. Gott macht uns ein Geschenk, das alle andere Geschenke in den Schatten stellt. Er gibt für uns seinen Sohn. Und plötzlich ist da der Widder bei Abraham und Isaak, der stellvertretend für Isaak sterben muss. Und was für Isaak der Widder war, ist für uns viel größer. Jesus. Petrus beschreibt es später so: Jesus Christus hat unsere Sünde selbst hinaufgetragen an seinem Leib auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Schaffe mir Recht. Rechte für mich, Streit für mich, Judika. Gott hat es getan. In Jesus. Durch seine Wunden sind wir heil. Gott recht gerecht geworden. Und dann bestätigt Gott seine Verheißung an Abraham: Durch dein Geschlecht sollen alle auf Erden gesegnet werden. Das ist Gottes Absicht von Anfang an. Das hat er als erstes dem Abraham versprochen. Alle Menschen sollen gesegnet werden, ausgehend von Abraham. Durch Jesus und den Glauben an ihn, den Nachfahren Abrahams, wird jeder Mensch, alle Völker gesegnet. Und an Karfreitag hat Gott dieser Verheißung den Gültigkeits- und Wirksamkeitsstempel aufgedrückt. Und der Apostel Paulus kommentiert es so: Die Schrift aber hat es vorausgesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigte sie dem Abraham: In dir sollen alle Heiden gesegnet werden. So werden nun die, die aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. So wie Abraham Gott vertraut hat, so werden auch wir im Glauben gesegnet und beschenkt. Mit der Opferung Isaaks handelt es sich nicht um eine willkürliche Laune Gottes, der einfach mal denkt, ich teste den Abraham oder ich spiele mit ihm oder mute ihm eine pädagogische Grenzerfahrung zu. Nein, vielmehr hat Gott dem Abraham etwas Entscheidendes mitgeteilt, dass er eben seinen Sohn später für diesen Segen aller Völker geben würde. Und dann hören wir: Und als Abraham meinen Tag gesehen hat, freute er sich. Ja, so wurde Abraham froh, dass seine Zusage, die er bekommen hat, sich einmal in dieser Größe erfüllen würde. Warum schenkt Abraham diesen heilsgeschichtlichen, diesen Einblick in den Höhepunkt von Gottes Handeln? Man könnte sagen, Gott hat in Abraham wie in einem Samenkorn, das ist ja ganz klein, schon alles angelegt, bis hin zur Frucht. Und so hat Gott in Abraham alles schon angelegt, was Gott einmal in der weiteren Geschichte entfalten würde. Weil Abraham der Vater aller Glaubenden ist, so bezeichnet ihn Gott am Anfang, darum sollte er schon einen Panoramablick bis auf den Höhepunkt oder sagen wir Tiefpunkt am Kreuz mit den Menschen haben. Und für uns ist der Weg zum Heil derselbe wie für Abraham, nämlich über und durch den Glauben. Mit Abraham sollen wir begreifen, wie schwer Gott dieser Weg fiel und wie unfassbar die Opferung seines eigenen Sohnes für uns war und wie reich beschenkt wir damit sind. Wir mögen aber auch vielleicht zu Recht sagen: Ist das nicht ungerecht? Gott lässt seinen eigenen Sohn sterben. Wir könnten hier sogar zugespitzt die Frage stellen, die wir sonst oft schnell auf den Lippen haben: Wie kann Gott das zulassen, seinen eigenen Sohn am Kreuz sterben zu lassen? Ja, in der Tat, Karfreitag, die Aufopferung Jesu, ist so gesehen die ungerechteste und grausamste Tat, die es je in der Weltgeschichte gegeben hat. Aber sie geschieht aus Liebe zu uns. Und das macht das Ereignis so einzigartig. Es geschieht für uns, damit wir Gott recht sind, dass nichts mehr zwischen Gott und uns steht, dass wir bei Gott Recht bekommen und bei ihm eine ewige Berechtigung haben. Und darum heißt es schon bei Abraham, er hat sich gefreut. Merken wir, Gott hat mit Jesus das größte Opfer für uns gebracht. Wir brauchen dieses Opfer, um selbst frei zu sein. Heute wird das Opfer von Jesus leider ja auch schnell mal sehr modern und aufgeklärt klein geredet und vielleicht als unnötig erklärt. Aber ohne diese Opferung geht es nicht. Und Gott hat sie für uns gebracht, um uns mit Gott zu verbinden uns heil zu machen, bei Gott recht zu machen. Und Gott macht das ganz und richtig. Kein Milligramm Böses oder Schuld oder noch was zwischen Gott und uns steht, soll mit in den Himmel gehen. Dann wäre der Himmel nicht mehr Himmel. Gottes Liebe findet hier einen Weg, dass nicht wir das Opfer sind oder Opfer bringen müssen, das nicht ausreicht, sondern dass er das Opfer gebracht hat, ein für alle Mal. Wie viel Opfer ist jetzt noch nötig von uns? Jesus sagt, die Hingabe an mich. Folgt mir nach, glaubt an mich, gebt euch mir hin. Beeindruckend ist ja der Gehorsam und das Vertrauen und die Hingabe des Abraham an Gott. Und so sehr es in ihm kämpft, seinen Sohn zu opfern, so entschlossen tut er es dann auch. Warum? Weil Gott es sagt und er vertraut darauf, was Gott sagt, kann nicht falsch sein, kann nicht schlecht sein. Gott wird irgendwie mir damit etwas Besseres schenken. Warum? Weil Abraham an dem Versprechen Gottes festhält. Er hat gesagt, in dir sollen alle gesegnet werden, dann werde auch ich gesegnet werden. Und darum sagt Abraham schon zu seinen Begleitern, wartet, denn bis wir gebetet haben, und dann will ich wiederkommen. Dann wollen wir wiederkommen, sagt Abraham. Wie wenn er schon sieht, dass er mit dem Isaak wieder zurückkommt. Hat Abraham auf die Verschonung gehofft? Hat er mit der Auferweckung gerechnet, dass Gott den geschlachteten Isaak ihm wiedergeben würde? Er wusste es nicht, aber er rechnete damit, weil er Gott Gutes zutraute und ihm allein Recht gab. Dadurch konnte er Gott sein Liebstes, seinen Sohn Isaak, auch hinhalten und geben, wie wenn er ihn opfern muss. Und ihr Lieben, das heißt Glauben. Sich an Gottes Taten und seiner Zusage festmachen und sich darauf ihm ganz in die Hände werfen, ohne zu wissen, was kommt, aber im Wissen, das Beste kommt zurück. Ihr Lieben, dem, der uns erlöst und befreit hat und ewiges Leben und Heil bei Gott schon bereit legt, Jesus, dem will ich gehören. Auf den will ich hören. Dem will ich gehorchen, im Leben und im Sterben. Und das heißt, hören und tun, was er sagt. Das ist Hingabe. Das kann auch wehtun. Aber was wehtut, das ist mein eigener Sinn, mein Ego, das vielleicht dem entgegensteht. Oft auch das Böse, das ich in mir regt. Die Bibel sagt, die Sünde, die mehr mich liebt und meinen Willen als Gott. Um diesen alten Sinn in mir tot zu kriegen, fragt uns Jesus heute nach unserer Hingabe an uns. Stellst du mir dich und dein ganzes Leben mit allem, was dazugehört, zur Verfügung, wie wenn ich es von dir, wie bei Abraham den Isaak, ganz fordern und wegnehmen würde? Wenn wir diese Testfrage mit einem klaren Ja beantworten können, ihr Lieben, dann erleben wir eine große Freiheit. Eine Freiheit von den Dingen des Lebens, die uns oft auch binden und gefangen nehmen. Wir werden frei für Jesus, für andere Menschen und erleben in dieser Vertrauensbeziehung, dass uns Jesus wieder alles schenkt und zurückgibt. Und wir es frei gebrauchen dürfen für uns und andere. Was hat das für eine einladende und anziehende, ja missionarische Ausstrahlung, wenn wir so Jesus hingegeben leben und in den Wellen und Stürmen des Lebens, in denen wir alle irgendwie drinstehen, jemand gehören, auf den wir hören, dem wir gehorchen und der für uns sorgt und das Beste uns schenkt, der unser Ein und Alles ist, weil er das Beste für mich will, Jesus. Und wer sich Jesus so hingibt, ja, der ist wie Abraham gesegnet. So hat es Gott zum Schluss schon dem Abraham bestätigt. Hingabe ist der Kanal des Segens. Da kommen wir, da fließt der Segen über mich. Und Segen ist der Mehrwert der Hingabe, wenn wir Jesus nachfolgen. Ihr Lieben, wie viel Opfer muss sein? Kein Opfer, keine Opfer von uns Menschen, aber sein Opfer, Jesus am Kreuz für alle, das reicht aus. Und meine Hingabe als mein Opfer an Jesus. So sind wir Gesegnete des Herrn und für andere ein vielfältiger Segen. Amen.